Kaum ein Wort trifft die Ambivalenz, die wohl jeder Mensch mit seiner Familie verbindet, besser als das jiddische Wort Mischpoke oder Mischpoche. Der Mix aus Familienband und Räuberbande, finde ich, ist darin irgendwie angelegt. Die Autorin Marcia Zuckermann nennt ihren Familienroman schlicht Mischpoke. Ein humorig lächelnder Titel, aber die Geschichte ist auch eine Jahrhundertgeschichte mit Zügen eines Heldenepos, Leiden inklusive. Marcia Zuckermann ist Jahrgang 47 und entstammt selbst einer umfangreichen Mischpoke. Wie sich das anfühlt und wie es ist, darüber zu schreiben, das erzählt sie am besten selbst. Sie ist heute zu Gast bei WDR 5 Bücher. Bevor wir aber reden, fasst Mareike Ilsemann kurz ein paar Stränge aus dem Buch für uns zusammen.
An einem Märztag im Jahr 1902 stirbt der einzige Sohn der Familie Kohani mit nur 2 Jahren. Leben und Tod, Glück und Unglück liegen in diesen Zeiten nahe beieinander. Während die Klageweiber gerufen werden, lachen die 7 Töchter der Familie dem Tod laut ins Gesicht. Sie finden, dass sie in letzter Zeit zu kurz gekommen sind. Marcia Zuckermanns autobiografisch gefärbte Familiengeschichte beginnt im ländlichen Westpreußen. Hier leben Deutsche, Polen, Juden und Kaschuben einigermaßen friedlich zusammen. Familienoberhaupt Samuel Kohanim ist ein Reformjude, ein fortschrittlicher Liberaler. Er und seine Frau werden einem Mord zum Opfer fallen. Seine eigenwilligen Töchter verschlägt das 20. Jahrhundert unter anderem in den kommunistischen Wedding, aber auch ins Schweizer Exil und den italienischen Partisanenkrieg. Der Vater der Erzählerin wird am 1. Mai 1933 am Schornstein einer Fabrik die rote Fahne hissen und als politischer Häftling Buchenwald überleben. Mit verschmitztem Humor und Selbstironie erzählt Marcia Zuckermann von der Lebenskraft ihrer widerständigen Familie und dem Glück der Davongekommenen.
Ein kurzer Eindruck zum Buch Mischpoke von Marcia Zuckermann, die ich jetzt in Berlin begrüße. Sehr herzlich willkommen bei Bücher auf WDR 5.
Schönen guten Tag.
Frau Zuckermann, haben Sie dem Titel noch etwas hinzuzufügen? Ich habe ja vorhin mal so eine kleine Interpretation gewagt.
Die Interpretation war schon mal gut. Ich werde sie nur noch ein klein wenig verdeutlichen. Es gibt einmal das Wort Mischpoche, das ist hebräisch und das heißt einfach nur Familie. Mischpoke, mit K gesprochen, ist dann die jiddisch-hebräische Abwandlung und hat die Bedeutung von bucklier Verwandtschaft.
Also doch, da war sie tatsächlich. Ja. Okay. Sie haben über die bucklige Verwandtschaft gesprochen. Sie haben eine Erzählerin erzählen lassen. Es sind 445 Seiten geworden. Zugrunde liegt ein komplexer Stammbaum, der weit vor dem genannten Jahr 1902 beginnt. Wie sind Sie an dieses Familienprojekt herangegangen? Es ist ja kaum zu bändigen, oder?
Darum hat es ja auch so lange gedauert. Also 10 Jahre habe ich mich damit rumgeschlagen und dann irgendwann zwischendurch wieder mal aufgegeben und gesagt, na, ich bin nun mal nicht Thomas Mann. Aber dann hat mich das also einfach nicht in Ruhe gelassen und dachte also wieder rauf aufs Pferd, auf den Pegasus. Also erstmal, dann habe ich ein Drittel aller Geschichten schon mal rausgeschmissen. Ja? Und sonst wäre das ja der Stoff nicht zu bewältigen gewesen. Mhm. Und gerade die Fülle des Stoffes, ich könnte also locker noch ein zweites Buch schreiben, die Fülle des Stoffes war also das erste Problem. Ja. Mhm.
Woher kam die Fülle? Waren das Familienerzählungen oder historische Quellen? Denn Sie erzählen ja auch von der Situation der Juden in Westpreußen untereinander, so Anfang des 20. Jahrhunderts und davor.
Ja, ich habe einen Vorfahren, der also akribisch Chronik geführt hat. Und ich habe, was ist denn das, der Großcousin, also der Cousin meiner Großmutter, der also mit dem letzten Kindertransport nach London gekommen ist und dann also in die USA und dann dort als Chefbibliothekar an der Universität in Michigan gearbeitet hat, der sich dann nach 45 aufgemacht hat, um dann zu sehen, wer hat denn überlebt, wer ist noch da. Und der hat dann also in 32 riesigen Tafeln die sämtlichen Stammbäume aufgeführt und gelistet und nebenan dann immer so kleine Bemerkungen, was mit dem war und der Legende nach das und das und so und so. Und je mehr ich das studiert habe, desto interessanter war das. Und dann, wie gesagt, dann kamen also noch die Chroniken dazu, die ich dann also rückübersetzen musste aus dem Englischen, weil mein Großcousin, der hat ja in Amerika gelebt und hat es also für seine Kinder aufgeschrieben, die nur Englisch sprachen. So, und nun hatte ich mit denen dann also Kontakt aufgenommen und habe dann diese Chronik wieder rückübersetzt dann ins Deutsche und Also eine Detailfülle, die es also in der Art und Weise über das Zusammenleben und die Probleme, mit denen die sich rumgeschlagen haben, zum Beispiel die größte Herausforderung an Integration, sagen wir heute, Assimilation, sagte man früher, die es gegeben hat, war also die Einführung der Schulpflicht. Und was das also alles bedeutete und beinhaltete, das fand ich also so interessant, weil es ja doch sehr viele Rückschlüsse auch auf heutige Probleme gibt.
Also, wir hatten mal, was
das
Sie?
Alles schon mal, ja. Integrationsprobleme, okay. Und nur das Gedächtnis der Menschen, ihr geschichtliches Gedächtnis ist doch trotzdem recht kurz.
Ja,
und darum war das also auch mit Hinweis auf die geschichtliche Entwicklung schon mal sehr interessant, auch aus dem Aspekt.
Apropos heutige Zeit, es hat ja ein Erzählstrang gerade in der Kurzfassung auch gefehlt, die aktuelle Situation der Erzählerin selbst. Wollen Sie die ganz kurz selbst noch nachreichen?
Ich habe als Rahmengeschichte die Erzählerin genommen, die wir also in einer seltsamen Situation vorfinden. Sie ist also in einer Nervenklinik und eigentlich in polizeilichem Gewahrsam, weil sie des Menschenschmuggels bezichtigt wurde. Und Hintergrund des Ganzen ist, sie hat also einer oppositionellen Iranerin, eine Perserin, geholfen, indem sie ihren Pass gegeben hat, beziehungsweise einen Ausweis, damit die also über Istanbul dann nach Berlin fliegen konnte mit ihrem Ticket, weil die sich seltsamerweise recht ähnlich sahen. Und 248 Mitglieder meines Clans haben es nicht geschafft, weil keiner ihnen geholfen hat. Und darum fand ich das also interessant, dass diese Ich-Erzählerin die moralische Aufforderung in sich spürte, ihren Anteil zu geben, damit es einer schafft. Ne?
Ich kann die Motivation verstehen. Es gibt ja Leute, die sagen, dass dieser Erzählstrang im Prinzip für die Familiengeschichte nicht gefehlt hätte, wenn sie nicht da gewesen wäre. Für sie war es aber wichtig.
Es erklärt eigentlich indirekt zwei Dinge, dieser heutige Erzählstrang. Ja, das Glück der Davongekommenen erklärt es. Und es erklärt auch die psychische und körperliche Verfasstheit der Shoah-Nachgeborenen. Und insofern waren das also zwei Zugaben, die also für das Verständnis des Textes oder dieser Familienpsyche interessant waren. Und darum fand ich es also unverzichtbar. Und es ist eigentlich der rote Faden.
Führt mich zu einem Satz, den Sie geschrieben haben. Wie wächst man auf, wenn man von lauter Heroen umstellt ist? Die Frage lassen Sie im Buch die Therapeutin Dr. Vogelsang stellen, und zwar der Erzählerin. Ist das eine Schlüsselfrage auch in Ihrem Leben gewesen, Marcia
Zuckmann? War in der Tat eine Schlüsselfrage in meinem Leben. Ich meine, es war eigentlich mir und da sagt, ein normaler Mensch zu sein.
Das müssten Sie jetzt schon erklären.
Ja, also ein Durchschnittsmensch, weiß ich, der von 8 bis 5 irgendwo in einem ganz normalen, untergeordneten Tätigkeit nachgeht, sowas kam gar nicht in Frage. Also entweder müsste man ein Musikgenie sein oder es zum Professor bringen oder irgendetwas ganz Hervorragendes tun. Und ich dachte immer nur, meine Güte, ich bin das doch alles nicht. Ich bin einfach nur ein ganz einfaches Mädchen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben.
Wobei ich tatsächlich an dem Wort Heroen hängen geblieben bin. Was genau sind denn für Sie Helden? Was verbinden Sie mit dem Begriff?
Ich verbinde mit dem Begriff Menschen, die mit besonderem Mut eine herausragende Leistung bringen. Nicht für sich, sondern für die Allgemeinheit. Und dabei ihre Angst und alles, was dagegen steht, überwinden, das sind für mich Helden.
Zivile Ungehorsam. Walter Kohanin, der Vater der Erzählerin, kommt ins KZ Buchenwald, weil er eine rote Fahne an den Fabrikschornstein hängt. Held oder Dummkopf?
Es war aus jugendlichem Übermut heraus. Es war ja der 1. Mai, Verbot der Gewerkschaften in Deutschland. Und der 1. Mai fiel glücklicherweise auf einen Montag. Und jedenfalls war das ganze Wochenende der Schornstein kalt. Und in der Zwischenzeit konnte man da eben hochklettern, die rote Fahne als Fanal des Protestes und des Widerstandes und als Zeichen, der rote Wedding lebt, anzubringen. Und hatte eigentlich nur symbolischen Charakter und Männer, die sich beweisen wollten, wie mein Vater und sein Bruder, wir machen das. Ne?
Fällt für Sie aber wirklich eher unter Heldentum, merke ich.
Es ist etwas völlig Unsinniges und manchmal sind also auch völlig unsinnige symbolische Taten genauso wichtig. Jedenfalls, es war in der Außenwirkung, die es also hatte auf die Leute, auf die Nachbarschaft und auch, es dauerte ja ewig lange, bis die Fahne da runterkriegten, weil ja inzwischen wieder der Schornstein heiß war, ne? Und es gab ja keine Helikopter und es gab keine Leitern, die hoch genug waren. Und insofern, es war also ein
es war eine starke Symbolkraft auf jeden Fall.
Symbolkraft, völlig unsinnig, aber ein Bubenstück und zeigte halt eben den spielerischen Leichtsinn, Familie anzutreffen ist. Ja.
Frau Zuckermann, ich habe noch wahnsinnig viele interessante Punkte, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Die Zeit läuft uns leider davon. Darum zum Schluss. Was hat sich für Sie verändert, seit diese Familiengeschichte geschrieben ist und als Buch greifbar geworden ist?
Na, also erstmal, dass ich meinen Seelenfrieden habe, es geschafft zu haben und meine Kinder und meine Enkel jetzt endlich was in der Hand haben gesammelt, weil im Gegensatz zu früher, ich habe ja also die ganzen Legenden von meiner Mutter, Großmutter erzählt bekommen, das kann ich eben nicht, die wohnen alle woanders. So, und darum war es also meine Pflicht, das aufzuschreiben und dass ich diese Pflicht erfüllt habe. Das hat mich beruhigt und glücklich gemacht.
Und ich glaube, eine kleine Heldentat war es auch.
Es war eine Heldentat für mich, ganz still allein.
Ja. Marcia Zuckermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Danke.
Informationen zu allen WDR5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.